Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV, der Start in die, wir könnten auch sagen Dividendenwochen, Christian. Denn wir fangen heute an mit der jährlichen von Christian mit initiierten und gemeinsam mit der DSW und der FOM herausgegebenen Dividendenstudie, die viele interessante Informationen enthält, einige Highlights, einige Lowlights und im Rahmen dessen wir uns dann auch drei Aktien rausgepickt haben, die wir besprechen wollen und welche Aktien das sind und was wir aus der Studie so herausgefunden haben, die euch in der umfangreichen Version auf den Seiten der FOM zum Download zur Verfügung steht, erfahrt ihr in den nächsten 45 bis 590 Minuten. Wir schauen mal, aber da Christian zum Apple Store muss und will, wissen wir, so lange kann es nicht dauern. Viel Spaß mit dem Disclaimer und dieser Sendung.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und die Einstiegsüberschrift in diese Präsentation, in die Aufbereitung dieses Jahr ist Rekord ohne Euphorie. Es gibt einen neuen Rekord, zumindest für die 160 in Indizes enthaltenen Unternehmen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Aufbereitung, die 160 in Indizes enthaltenen Unternehmen beinhaltet, die dann nochmal um 451 weitere betrachtete Unternehmen ausgewertet oder ausgeweitet wird, wo Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 10 Millionen Euro in die Studie reingekommen sind. Nicht alle davon schütten aus. Von den 611 insgesamt, die in die Studie eingeflossen sind, schütten 318, also 52% aus. Und der ganz große Teil davon ist im DAX, im SDAX und natürlich auch im MDAX enthalten, der ja ein bisschen geschrubbt wurde, der MDAX. Und 80% der dort enthaltenen Unternehmen schütten aus, nur 42% der anderen. Und Rekord ohne Euphorie habt ihr gewählt. Wie kam es zu der Headline?
Naja, wir haben einen neuen Dividendenrekord. Das Volumen in den Auswahlindizes DAX, MDAX, SDAX ist nochmal knapp 2% höher als im vergangenen Jahr, wo wir auch schon einen Rekord hatten. Wir sind insgesamt jetzt beim dritten Dividendenrekord in Folge. 2020 war ja damals so ein Disruptionsjahr und dann hat es auch ausgestrahlt in das Jahr 2021. Jetzt sind die Dividenden wieder on track, aber aufgestellt wird dieser Rekord im Wesentlichen durch die DAX-Werte, nicht nur vom Volumen, sondern auch von der Steigerung her, während wir in den Nebenwertebereichen, also MDAX, SDAX und dann auch weiter unten, doch schon deutliche Bremsspuren sehen. Insofern den Dividendenrekord als Ausweis für die Wirtschaftskraft Deutschlands zu sehen, das wäre eine sehr, sehr vermessene Conclusio aus dieser Studie. Ganz im Gegenteil, es sind eben die großen Konzerne, die sich längst global aufgestellt haben und die sind in der Lage, Schwächen auf dem Heimatmarkt durch international erfolgreiches Geschäft zu kompensieren, auch weil sie Aktivitäten eben ins Ausland verlagert haben. Also für den Standort Deutschland ist das sicherlich keine positive Nachricht.
Ja, was ihr auch mit drin habt, ist die Auswertung für alle Segmente. 611 hatten wir genannt, 318 haben wir genannt, die 52% hatten wir schon genannt. Dividendensumme für 24, die ihr erwartet, sind 68 Milliarden. Und das ist gegenüber den 76,9 Milliarden im Vorjahr ein relativ kräftiger Rückgang. Und dieser Rückgang von 11,5%, der geht im Wesentlichen eigentlich auf den Deckel von einem einzigen Unternehmen.
Ja, und das ist Hapag-Lloyd. Die hatten ja immens profitiert von der Lieferketten-Disruption infolge der Corona-Pandemie, auch infolge der geopolitischen Verwerfungen, konnten deswegen im vergangenen Jahr eine Dividende von 11,1 Milliarden ausschütten. Ungefähr so viel wie Mercedes und Allianz zusammen. Aber wir hatten ja oft genug darauf hingewiesen, das war nicht nachhaltig, das war eine Sonderkonjunktur. Hapag-Lloyd ist jetzt bei der Dividende immer noch im Milliardenbereich, aber es sind eben 10 Milliarden weniger fast. Allerdings noch immer mehr als dreimal so viel wie 2021.
Genau, und jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer rein und schauen mal ein bisschen auf den Gesamtüberblick. Und da sieht man vor allen Dingen, du hast schon den DAX auch genannt, und wir sehen so ein bisschen diese Bewegung. DAX, 24 Unternehmen mit einer Steigerung, also 60% der Unternehmen haben eine Anhebung drin. Da ist wirklich vieles grün. Immer noch schön grün ist der MDAX mit 40%, der SDAX dann mit einem Drittel. Und bei den Nebenwerten sieht man es wirklich schon ganz ordentlich reinregnen, was die Anhebungsgeschichte anbelangt. Da sind es nämlich nur 15% der Unternehmen, in Summe zwar 63, aber eben nur 15% der dort enthaltenen und dort notierten Unternehmen, die ihre Dividende anheben.
Genau, wobei das ein Thema ist, was wir in den letzten Jahren ja auch immer schon beschrieben haben, dass die Ausschüttungsqualität abseits der Auswahlindizes traditionell deutlich schlechter ist. In den Indizes haben wir etwa 80% der Unternehmen, manchmal noch ein bisschen mehr, die ausschütten. Unterhalb des Indexniveaus sind es dann nur 40, plus minus 5%, immer so schwankend. Da sieht man einfach, wir haben am deutschen Aktienmarkt da schon viel Bodensatz, und die Hälfte der Nebenwerte zahlt auch erneut keine Dividende. Das heißt, hat auch in den Vorjahren nicht gezahlt, beziehungsweise hat vielfach noch nie gezahlt.
Und was dann eben auch hinzukommt, ist, dass wir hier nochmal die Gesamtaufstellung haben, wo man dann eben sieht, wie 2020 und wie 2021 dann wirklich zu einem deutlichen Rückgang zu, auch nachvollziehbar, wir kommen nachher noch bei ein paar Unternehmen darauf, zu einer nachvollziehbaren Vorsicht gesorgt haben und dann die Dividenden dann zweimal hintereinander zurückgegangen sind. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass in der Summe die Dividendensumme nicht nur unter dem Jahr 2023 lag, sondern eben auch unter 2022, woran man nochmal sieht, wie extrem diese 9,5 Milliarden, um die Hapag-Lloyd jetzt eben reduziert hat, auch eine Sonderkonjunktur für die Dividenden.
Natürlich, das war ja letztes Jahr auch schon mal ein ganz besonderer Ausreißer. Wieso? Natürlich bei den Nebenwerten, da haben wir wirklich extreme Verzerrungen, auch bei den Größen. Ja, also ich meine, da hast du dann 100 Unternehmen, die ausschütten, und die kommen in der Summe kaum an Hapag-Lloyd dran. Deswegen, also diese Dividendensumme, das ist immer das, worauf Medien zuallererst schauen. Daraus sind auch die Headlines gemacht worden, beispielsweise jetzt wieder im Spiegel. Unternehmen zahlen Rekorddividenden, das wird dann gleich wieder aus der linken Ecke verwendet, um zu sagen, naja, also da können wir doch jetzt mal kräftig besteuern, ne? Als wenn das nicht alles sowieso schon versteuerter Gewinn wäre und dann nicht auch nochmal beim Anleger versteuert. Aber gut, das will eben nicht jeder wahrhaben. Aber der Erik Freyer von...
Das wäre halt ganz schön, wenn sie sich einfach mal festlegen würden. Ja. Man kann das alles scheiße finden oder man kann das alles gut, man kann vieles gut finden, man kann auch vieles scheiße finden, aber so diese Einheitlichkeit, ja. Also nach dem Motto, dass Dividenden so schrecklich sind, aber gleichzeitig auch die Vermögensbildung notwendig ist, und gleichzeitig ist es dann schlimm, wenn man Vermögen hat, und dann, ja. Es ist halt keine Linie da.
Das, genau, ist das eigentlich außerdem also diese Summe, ne? Ich meine, der Professor Freyer und ich, wir sitzen da dann jedes Jahr mit 36 Seiten Studie.
Ich dachte gerade 36 Flaschen Wein.
Ja, das nicht im Zuge der Studie. Die verteilen wir dann doch übers Jahr. Dann kommen wir jetzt dann dahin, dass Medien am Ende sich auf diese eine Folie und am besten auf die DAX-Dividendensumme kaprizieren. Mhm. Das ist immer ein bisschen schade, weil die Dividendensumme an sich, ja, die ermöglicht vielleicht ein bisschen das Klima einzuschätzen mit allen Einschränkungen, wie gerade schon genannt. Aber sie sagt natürlich überhaupt nichts über die Qualität aus und überhaupt nicht unten über das, was unter der Motorhaube ist. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn wir das ein bisschen ausführlicher erklären können, auch die anderen 35 Slides mal ein bisschen vertieft hier ansprechen können.
Genau, und deswegen wichtig, also 35, die können wir natürlich heute nicht alle besprechen, die wollen wir ehrlicherweise auch.
Wie? Machen wir das jetzt nicht?
Nee. Ach so. Wir sind ja schon bei Seite 10. Ach, ja, und wir sind, also gleich geht's ja auch mit einem kleinen Zwischensport durch die...
Aber in dem Tempo bleiben wir nicht.
In dem Tempo bleiben wir nicht. Aber für euch auch, Daniel, ich hatte gesagt am Anfang, Dividendenwochen. Kommende Woche ist eine Feedback-Ausgabe. Und ihr könnt ja einfach mal jetzt schon, während ihr guckt, anfangen mit quasi dem Second Brain nachzudenken, welche Dividendenaktie ihr in einer Dividenden-Feedback-Sendung gerne besprochen haben wolltet. Also,
das ist geil, ja. Also ich finde auch, das ist auch ein schönes Kompliment an unsere Zuschauer, dass du ihnen sagst, hey, ihr habt ein Second Brain. Das heißt, unsere Zuschauer, Die haben mindestens zwei
gehört. Ich habe eben schneller gesprochen, als ich gedacht habe.
Sonst hätte ich mit der zweiten Hälfte argumentiert. Es gibt ja dann Menschen, das gleicht sich dann wieder aus, die haben gar keins. Über einige davon haben wir ja gerade gesprochen.
Ja, die haben ja trotzdem ein Gehirn, das ist nur an einigen Stellen eben so ein bisschen fehldisponiert. Das wollen wir auch mal. Aber nein, nochmal, macht's mal bitte so. Wir gucken diesmal ausschließlich in den YouTube-Kommentaren nach und wählen danach die Aktien aus. Also haut am Wochenende kurze Wünsche. Es geht noch weiter. Kurze Wünsche für eure Dividendenaktien oder Dividendenaktie raus, die ihr besprochen haben wollt. Aber drei Stichpunkte, warum ihr diese Aktie für interessant haltet, wollen wir auch darunter sehen. Und aus diesen Aktien, die dann vorgestellt werden, wählen wir bei der Dividenden-Feedback-Sendung aus.
Und zwar internationale. Das sollten wir dazufügen, denn die Deutschen, die gehen wir ja heute schon durch.
Wenn dann noch ein Deutscher wäre. Im Gegensatz zu euch, Herzi, machen wir aber eine andere Sache. Wir bleiben natürlich bei den Echtgeld-TV-Regeln und machen es nicht ab 10 Millionen wie DSW, Fonds und Dividendenadel, sondern wir machen es so, dass wir ab den 100 Millionen anfangen. Also, ihr dürft auch gerne Milliardenunternehmen nehmen. Also, wir sind gespannt, was in den Kommentaren bei
YouTube. Aber es sollte eine Begründung drin sein, warum es eine Dividendenaktie ist und was überhaupt eine Dividendenaktie ist.
Ich würde es ganz einfach machen. Eine Dividendenaktie ist immer eine Aktie, die Dividende zahlt.
Das ist der geringstmögliche Konsens. Oh,
aber mir geht es auch um eine Begründung. Also nicht nur einfach reinplausen nach dem Motto, ich möchte die Aktie, sondern ich möchte die Aktie, weil ich sie beispielsweise gerade für besonders interessant halte, günstig bewertet und so weiter. Und wir kommen ja auch noch dazu. Wir haben aber noch eine Sache, wo wir nämlich auch noch mal reingucken wollen. Hier beim DAX wollen wir noch mal einen kleinen Schwerpunkt legen und deswegen verlangsamen wir jetzt, weil so jetzt die Slides 11, 12, 13, 14, da gehen wir ein bisschen langsamer durch und wir fangen beim DAX an, wo man zunächst mal sieht, also es gibt zwar viele Abgesänge auf die deutsche Automobilindustrie, aber bei dieser Studie gibt's den nicht.
Nee, also die drei großen Automobilkonzerne Mercedes, Volkswagen und BMW vom Volumen her auf den Rängen 1, 3 und 5. Insgesamt stellt die Automobilindustrie, es gibt ja dann auch noch Porsche Auto Holding, Continental und Traton vom Dividendenvolumen ungefähr ein Drittel.
Das ist schon krass.
Ja, und wenn man dann noch bedenkt, dass die Finanzwerte darüber hinaus noch rund 20% beisteuern, also Banken und Versicherungen, dann kannst du also sagen, die Hälfte, mehr als die Hälfte des Dividendenvolumens kommt aus zwei Sektoren.
Ich möchte mich an der Stelle immer mal wieder, weil ich das bei Automobilkonzernen ja immer seit Jahren schon tue, immer mal wieder darüber kurz auskotzen, dass, wenn ich an Tesla denke, wie die Dinge reinvestiert haben, wie die sich ein eigenes Netz an Ladestationen europaweit, weltweit aufgebaut haben und ich diese Rumheulerei zu diesem Thema von deutschen Automobilherstellern mal höre, ist das immer noch ein schönes Thema, um auch noch mal auf dieses schnarchige Entwicklungstempo bei Elektromobilität von deutschen Automobilherstellern hinzuweisen.
Ja, aber das liegt jetzt nicht daran, dass sie in den vergangenen Jahren zu viel Dividende gezahlt hätten. Also Geld ist auch so noch genügend da. Die sind ja auch finanziell sehr gut aufgestellt. Da auch nochmal der Hinweis, den wir ja häufig jetzt schon hatten, dass da zwar eine Nettoverschuldung in den Bilanzen steht, aber dass da eben das Finanzierungsgeschäft rein konsolidiert wird und rein industriell sind die großartig ausgestattet mit Mitteln. Und es scheitert sicherlich nicht am Geld oder daran, dass man zu viel Dividende rausgegeben hat,
sondern Gejammer in Richtung Politik geht auf den Geist.
Naja, also wenn wir Gejammer bei Politik sind, dann müssen wir zuerst bei Herrn Brudermüller anfangen von BASF. Ja, einmal müssen wir das noch ertragen und dann verabschiedet er sich ja. Aber ich glaube, bei den Autokonzernen ist einfach das Thema, wie man diese Transformation auch im Kopf kreativ mit Softwareleistung, mit Ingenieurleistung angegangen ist. Das war sicherlich nicht optimal, das war keine Geldfrage. Und mit Blick auf die Politik ist natürlich ganz wichtig, dass die Politik Rahmenbedingungen schaffen soll. Und da ist es sicherlich wenig förderlich, wenn man jetzt schon wieder überlegt, diese bislang geltenden Zeitpläne für den Übergang in die Elektromobilität doch wieder zu kassieren. Das haben ja selbst Vorstände von VW gesagt, dass das natürlich nicht wirklich hilfreich ist, wenn man jetzt doch wieder verlängert, weil das wieder alle Planungen über den Haufen wirft. Und Verlässlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das ist leider in ganz vielen Branchen kein Asset am Wirtschaftsstandort Deutschland.
So, bevor wir auf eine Sache, bevor wir auf den MDAX kommen, den wir gleich ansteuern, noch ein Hinweis zu diesem deutlichen Sprung in 22. Das liegt nicht nur daran, dass die DAX-Unternehmen ihre Dividenden in diesem Jahr gesteigert haben, dass es ein bisschen entspannter wurde wegen Corona, sondern da ist auch noch eine klitzekleine Sonderkonjunktur von 10 Unternehmen mit dabei, weil im September 21 der DAX um 10 Unternehmen, also vom DAX 30 zum DAX 40, aufgestockt wurde. Wir haben da eine ganz tolle Sendung zu gemacht, wenn ihr im Jahr 21 nochmal nachgucken wollt. Schöne Sendung mit schön gekauften Aktien, die sich auch ganz gut entwickeln haben. Aber hier ist eben ein deutlicher Sprung von unter 35 Milliarden auf über 50 Milliarden.
Genau, also da ist 21 war das ja schon wirksam, weil wir gucken immer auf die Indexmitgliedschaften am Jahresende, wenn wir die Zahlenreihen dann machen. Also insofern ist da die Zuordnung drin, aber es war natürlich nach wie vor das Jahr, wo Unternehmen extrem zurückhaltend waren, denn wir wollen nicht vergessen, die Dividenden des Jahres 21 wurden vorgeschlagen im Frühjahr 2021. Und da waren wir mitten in der Corona-Depression. Das hat natürlich die Dividendenvorschläge sehr, sehr stark beeinflusst. Wenn die 6 Monate später gekommen wären, wäre man sicherlich auch dann optimistischer und offensiver gewesen. Das wurde dann nachgeholt. Und dann haben wir natürlich in den letzten Jahren auch die Effekte gehabt daraus, dass dann Dividendenzahler mit dazugekommen sind. Ganz vorne einer der inzwischen ja auch größten Werte im DAX, nämlich Airbus, die dieses Jahr auch eine erfreuliche Sonderdividende zahlen. Die haben natürlich auch in absoluten Zahlen da jetzt einen Zuwachs gebracht gegenüber früher.
Ja. Und ansonsten nochmal, ruhig nochmal hervorheben, im Moment reden wir auf Basis angekündigter, in den Raum gestellter, auch teilweise noch erwarteter Dividenden.
Nein, die sind allesamt
kommuniziert.
Die sind allesamt kommuniziert und offiziell vorgeschlagen. Deswegen kommen wir auch immer Anfang April raus. Anfang April sind die Dividenden Ankündigungen und Vorschläge an die Hauptversammlung von allen DAX-Unternehmen da, von fast allen MDAX-Unternehmen und von fast allen SDAX-Unternehmen. Es gibt dann ein paar Unternehmen, die haben im SDAX-Geschäftsjahresende 30.06. Da gibt es natürlich doch keine Anhebungen. Beispiele wären eine KWS Saat oder auch der BVB. Da müssen wir dann mit Schätzungen arbeiten. Und auch von den großen Nebenwerten haben wir Anfang April in aller Regel valide Daten vorliegen.
Okay, so, dann machen wir mal weiter mit dem MDAX. Da ist auch eine spannende Überschrift. Dividendenqualität sinkt weiter.
Ja, du hast eben ein Thema angesprochen, nämlich die Umstellung der deutschen Indexlandschaft. Und früher hatten wir häufiger auch mal die Headline, der MDAX ist der bessere DAX. Dann wurden aus dem MDAX die 10 größten Werte rausgenommen und dem DAX zugeschlagen. Der MDAX wurde kastriert. Man sieht irgendwie schon in der Kursentwicklung, MDAX versus DAX läuft seitdem nicht mehr gut. Da kann man immer noch sagen, naja, ist das Korrelation, Kausalität oder nur Koinzidenz? Fakt ist aber auch, die Dividendenqualität, die war im MDAX früher höher. Wir haben höhere Anzahlen in guten Zeiten von Anhebungen gesehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Da ist der Index ein bisschen Durchgangsbahnhof geworden. Insgesamt die wirtschaftliche Lage in Deutschland, im Heimatmarkt der Unternehmen, wird hier auch stärker visibel. Deswegen sehen wir hier jetzt zum zweiten Mal in Folge einen Rückgang der Gesamtdividenden, obwohl es auch einige wirklich erfreuliche Entwicklungen gibt. Auch bei Industrieunternehmen, Kion etwa schüttet 4-mal so viel aus wie im Jahr zuvor. Und wir haben insgesamt immerhin 6 Unternehmen, die mehr als 30% drauflegen auf das, was sie im letzten Jahr gezahlt haben.
Und wir freuen uns natürlich auch über die 17,5%, denn Talanx ist ja Teil des Echtgeld-TV-Depots, damals als quasi Derivat für die Hannover Rück gekauft. Das hat ganz gut funktioniert. RTL immer noch auf Platz 3, aber sie wären wahrscheinlich auf einer anderen Position gewesen, wenn sie nicht um ein knappes Drittel ihre Dividende nach unten gefahren
hätten. Genau, RTL über lange Jahre zusammen mit Airbus der Dividendenkrösus im MDAX. ist ja kein deutsches Unternehmen.
Dass Airbus mal im MDAX war.
Ja, Airbus war eben auch im MDAX, auch wegen des DAX-Reglements, was die Domizile der Unternehmen angeht bei RTL. Die waren schon immer von der Größe hier da drin, aber immerhin noch mit fast 500 Millionen doch eine ganz ordentliche Ausschüttung.
So, und auch ganz ordentlich im Minus ist Sixt eigentlich auch ein Dauergast bei Echtgeld TV und dieses Jahr mit mehr als einem Drittel Kürzung.
Ja, dann haben sie letztes Jahr auch richtig was rausgehauen. Ja, also die Latte lag sehr hoch. Das haben sie auch im letzten Jahr schon zu verstehen gegeben. Dass sie da nichts drauflegen würden, war klar. Gleichzeitig kannst du nicht auf der einen Seite über die Probleme mit der Elektromobilität jammern und dann sagen, jetzt hauen wir aber trotzdem mal mehr raus. Dann würde man auch sagen, naja, da bedient sich die Familie ja vor allem selber. Und das ist ein Vorwurf, den man der Familie Sixt sicherlich nie machen kann. Insofern, ja, das ist nachvollziehbar, ist jetzt sicherlich nicht das ganz, ganz schlechte Signal. Da schaut man dann besser mal in den kompletten Geschäftsbericht, den ich jetzt auch nicht euphorisch fand, aber auch nicht dramatisch schlecht, wie 36% weniger Dividende das signalisieren können. Aber zum Beispiel sowas wie bei Wacker Chemie, wo einfach dann 75% der Dividende jetzt weggehen, sieht man, da war man im letzten Jahr deutlich zu optimistisch.
Ja, wäre ein schöner Wunsch übrigens, die Sixt-Aktie sich zu wünschen. Also für diese Dividende.
Oder die Wacker Chemie.
Ja, aber die Sixt wäre schon...
Also ach, immer der gleiche...
Ja, also erstens weiß ich, dass es bei vielen beliebt ist und ich hätte auch mal wieder Bock, mal wieder rauszukommen.
Ich finde ja auch Hensoldt nicht schlecht.
Ja, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander, aber das liegt an unterschiedlichen.
Ja, die machen ja Radartechnologie und wir haben am Wochenende im Zuge des iranischen Angriffs auf Israel sehen können, wie diese Hochtechnologien Leben retten.
Jetzt dachte ich, bringst du was Lustiges und jetzt bringst du was total Ernsthaftes.
Nein, das haben wir gesehen, weil das sind alles Komponenten für diese Schutzschirme, auch für die Patriot-Raketen. Die kommen von den großen Rüstungsherstellern.
Ja.
Und das zeigt wieder mal, dass Rüstung da eine andere Einordnung braucht als das, was man vielleicht in den letzten Jahren im ESG-Fieber dazu gesagt hat.
Aber wir müssen ja gar nicht so sehr über die Aktien sprechen, die gesenkt haben. Wir können uns ja mal eine herauspicken, die hier vor gar nicht allzu langer Zeit auch schon Gast bei Echtgeld TV war. Also im Sinne von, dass wir es in der Sendung besprochen haben. Am Vorstand sind wir noch dran, da müssen wir ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass das gelingt. Aber Hugo Boss hier zu Gast zu haben, wäre schon mal ganz schön, weil wir diese unternehmerische Leistung, die im Vorstand im Moment eben auch geleistet wird und die Gesamthistorie ganz spannend finden. Also da schaut nochmal in die Sendung hinein, die wir vor ein paar Wochen gemacht haben, auf die hier oder wo auch immer hingewiesen wird. Wo diese komische Kachel dann erscheint, weiß ich nicht, aber diese Sendung lohnt sich auch nochmal in eure Playlist gesetzt zu werden, wo wir dann eben schon relativ intensiv damals über die Aktie gesprochen haben, an der sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat, seitdem wir sie besprochen haben, außer dass ein Zahlenupdate rausgekommen ist und dass der Kurs um über 20% gefallen ist.
Ja, und das durchaus aus Gründen, aber weniger aus Gründen, die jetzt wirklich vom Unternehmen zu verantworten sind. Da gibt es durchaus auch Themen, sondern vor allem aus Gründen, die mit dem Gesamtmarkt zu tun haben. Bekleidung, Konsumgüter zyklischer Natur, das ist momentan ein schwieriges Thema. Man kann nicht allgemein sagen, die Verbraucher geben weniger aus, aber es gab halt in der Modebranche schon einige böse Nachrichten. Nicht zuletzt von PVH, dem ehemaligen Arbeitgeber von dem heutigen Bosschef Daniel Grieder. PVH kennt kaum jemand, aber die Marken, die dahinter stehen, insbesondere Tommy Hilfiger und Calvin Klein, erwartet jetzt einen Umsatzrückgang von 6-7% in diesem Jahr. Und da ist die Aktie mal über 20% abgeschmiert. Auch nicht so toll war die Lage bei Gucci, die ja auch nicht, gehen auch schon sehr in den Lifestyle-Bereich rein. 10% Umsatzminus im ersten Quartal.
Wann immer du darüber sprichst, denke ich übrigens, also seitdem ich in dem ein oder anderen Flughafenstore von Louis Vuitton drin war und einigermaßen schockiert über die Angebotsbreite und den Nippes, der damit verkauft wird,
der kam ja gerade die Umsatzzahlen von Louis Vuitton. Da sehen wir insgesamt im Konzern, aber auch bei der Mode, eine Stagnation auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir sehen auch nicht nur schlechte Nachrichten in der Modebranche. Richtig gut beispielsweise waren die Zahlen von Levi Strauss. Die haben eine Prognose für dieses Jahr rausgegeben, die deutlich über den Erwartungen war. Und Ralph Lauren hat im vierten Quartal auch richtig gut abgeschnitten. Also da ist ziemlich viel Volatilität drin. Es zeigt, man kann nicht so von so einer Gesamtmarktstimmung sprechen. Alle diejenigen, die gerade sagen, na, es läuft nicht so gut, die schieben das natürlich auf den Gesamtmarkt und das ist irgendwie immer der Ukraine-Krieg. Da macht man sich vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Aber wir sehen schon eine höhere Dispersion, also zwischen den Unternehmen, wo es wirklich gut läuft und den Unternehmen, wo es eher mau läuft. Bei Hugo Boss im letzten Jahr ist es richtig gut gelaufen. +18% beim Umsatz, +23% beim Jahresüberschuss. Deswegen sagt man jetzt auch, okay, wir können mal wieder ordentlich Gas geben bei der Dividende. 35% plus auf 1,35 Euro. Hört sich jetzt viel an, ist allerdings immer noch nur die Hälfte dessen, was man 2015 ausgeschüttet hatte, obwohl das Ergebnis je Aktie heute sogar besser ist als damals. Aber Daniel Grieder hat ja immer gesagt, ja, wir zahlen Dividende, wenn wir uns damit wohlfühlen, aber es ist jetzt nicht das Ziel, renditewert zu werden. Wir wollen flexibel bleiben, ins Geschäft investieren können und auch nicht irgendwas aus der Substanz rauskehren. Also das ist alles fein. Wo es halt ein bisschen hakt, ist das Umsatzziel für 2025. Das war ja bislang bei 5 Milliarden Euro. Nach oben gesetzt worden, erst vor 12 Monaten, und jetzt sagte Grieder, es wird sich leicht verzögern. Und das ist halt etwas, was man an der Börse nicht mag. Prognose nicht wirklich konkretisiert, sondern was heißt leicht verzögern? Ist das ein Jahr später? Sind das 3 Jahre später? Ich meine, mit Blick aufs Universum.
Ich habe das für mich in Quartal übersetzt. Also ich dachte ja, auf einer TTM-Basis sagen die dann eben mit dem ersten Quartal.
Es ist halt leicht verzögern. Sie haben es halt auch gleich versucht zu garnieren mit dem Thema, auf das wir schon sehr ausführlich eingegangen waren, nämlich Marge. Daniel Grieder hat ja den Umsatz sehr stark nach oben gepusht, auch mit recht ordentlichen Marketingaufwendungen, nicht nur mit einer guten Kollektion, sondern da wurde richtig auch Geld auch für Kooperationen rausgeballert. Die Marge ist im letzten Jahr von 9,2 auf 9,8% gestiegen, operativ.
Soll weiter steigen.
Genau, soll weiter steigen. Man hält am Margenziel fest, also die 12% sollen 2025 erreicht werden. Dieses Jahr 10 bis 10,7%. Und das ist meiner Ansicht nach das, was man so allgemein auch als Key Performance Indikator nimmt. Daran muss er sich messen lassen. Und da werden wir auch den Investment Case dran prüfen müssen, schaffen die es mit der Marge. Also etwas mehr als im letzten Jahr.
Und bei mir war es ja so, dass wir, als wir uns dann etwas intensiver auch über Boss unterhalten haben und man sich im Zuge der Vorbereitung eben auch damit beschäftigt hat, ich das Unternehmen einfach spannend finde. Und wenn ich mir die Zahlen angucke und wenn ich mir jetzt den Kursrückgang angucke, dann bin ich einfach in der Situation, dass ich sage, das ist doch mal ganz schön, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo man auf einmal nicht mehr über 60 kaufen muss, wenn man dort einsteigen will, sondern wo man unter 50 kaufen kann. Und vor dem Hintergrund würde ich das dann auch ganz gerne mal machen. Und damit sind wir dann eben in unserer Lieblingsordermaske angekommen, wo bei Hugo kein börsennotiertes Kaltgetränk auftaucht, sondern wirklich nur Hugo Boss. Und von daher der Zugriff hier sofort erfolgen kann. Wir nehmen auf, am 17.04. um 13.42 Uhr ist diese Transaktion. Von daher gucke ich jetzt in der Tat da nicht großartig hin, was hier so an Geldbrief und so weiter oder wie will ich limitiert und so weiter einsteigen, sondern sage hier, ich nehme mal die ersten 20 hier mit rein, kaufe die auch ganz flott. So. Der Kauf von Hugo Boss wäre dann jetzt durch und zwischenzeitlich kam Sebastian auch netterweise auf uns zu mit einem kleinen Regiehinweis und der Ansage, dass wir im Moment den Bildschirm gar nicht aufgenommen haben. Also ihr wisst ja zum einen, wie Orders bei Scalable so ablaufen. Ihr seht jetzt auch, dass sie in der Tat im Bestand sind, aber ich bin ja mit dem Ordern auch noch gar nicht fertig, denn wir kommen ja jetzt zu dem Punkt, wir hatten in den Sendungen hier schon des Öfteren das Thema Discount-Zertifikate, wir hatten damals eine LVMH-Position über Discount-Zertifikate gekauft, um billiger in die Aktie einsteigen zu können. Das hat seinerzeit sehr gut funktioniert. Unser Discount-Zertifikat war im Plus, die Aktie war deutlich im Minus. Wir sind in die Aktie eingestiegen, alles schön. Unsere Netflix-Position läuft im Moment auch ins Plus, aber wir kriegen die Aktie nicht. Das ist so, naja, gut verzinst optimal. Und jetzt gucken wir mal, was bei einer Hugo Boss noch so passieren kann. Weil die Aktie ist ja, wenn wir uns die letzten Monate hier einfach angucken und auch im Vergleich zu unserer letzten Aufnahme, eigentlich in irgendwie einer Abwärtsbewegung. Und es kann natürlich auch sein, dass die Aktie noch weiter runtergeht. Und hier ist beispielsweise so die nächste Marke, 45 Euro, die ich mir mal angeguckt habe, wo ich wirklich kurzfristige Discount-Zertifikate in eine Suche bei Arriva.de eingegeben habe. Ich aktualisiere die jetzt mal. Wir zeichnen ja auf am 17.04. Jetzt ist gerade so um 13.46 Uhr. Und hier seht ihr dann eben eine bestimmte Anzahl, also 5. Ich habe nicht irgendwie eingeschränkt, was uns angezeigt wird. Und wir sehen, dass es 5 Discount-Zertifikate auf Hugo Boss mit einer Fälligkeit am 21.06. gibt, was nichts anderes heißt, als dass man bei einem Kauf quasi diese von mir schon öfter beschriebene limitierte Kauforder eingibt, wo man eben entweder zu 45 ausgeführt wird oder 45 Euro zurückbekommt. Und das ist hier eben die Situation für diese Geschichte zahle ich im Moment bei der LBBW 43,43 Euro. Die UniCredit bietet das gleiche Zertifikat mit den gleichen Ausstattungsbestandteilen für 43,44 an und ist auch die Gesellschaft, die bei Scalable das Ganze handelbar macht. Also wir können dieses LBBW-Zertifikat gar nicht kaufen. Von daher kopiere ich mir hier einfach die HD44L3, pack sie in die Suchmaske rein, glaube ich. Habe hier ein Discount-Zertifikat, kauft es eben in der Tat zu diesen 43 und wir haben ja eben schon 20 Aktien gekauft. Jetzt wollen wir von einem etwas geringeren Preis natürlich auch so dann profitieren, dass wir da nochmal auch das gleiche Geld einstecken. Ich mag ja lieber gerade Zahlen, von daher nehme ich jetzt 24, also dann ist es eine Order knapp über 1.000 Euro. Ich kaufe das sofort, werde hier höchstwahrscheinlich auch sofort ausgeführt. So, und jetzt ist diese Position eben auch im Bestand. Dieses Discount-Zertifikat liegt im Depot. Und wenn die Aktie im Juni diesen Jahres, also nur in 2 Monaten, unter 45 Euro notiert, dann müssen wir gar nichts machen. Dann wird sie nämlich, dann wird die Hugo Boss-Aktie einfach ins Depot eingebucht. Wird sie übrigens auch bei 40, wird sie auch bei 35. Also egal, wohin die Aktie fällt, bin beim Risiko nach unten voll mit dabei. Wenn die Aktie jetzt eben nicht auf 45 oder drunter fällt, sondern einfach darüber bleibt, dann bekomme ich 45 Euro so als Geldbetrag eingebucht. Und da ich jetzt eben 43,44 dafür bezahlt habe, ist das ein spontan relativ schmal wirkender Ertrag von knapp 3,6%. Aber bezogen auf die 2 Monate eine ganz ansehnliche Rendite von 18,5%, die wir dann eben einsacken werden. Und darüber, wie das dann so abläuft, werden wir euch natürlich in 2 Monaten informieren. Und damit hätten wir das Thema Boss jetzt, glaube ich, erschöpfend gemacht und gehen.
Wir sollten noch dazu erwähnen, dass Daniel Grieder seinen Vertrag verlängert hat. Das war ja immer noch ein Thema, dass man gesagt hat, na, wie lang ist eigentlich seine Mission? Wenn es nur dieses Claim 5 Programm gibt, bleibt er wirklich auch nur bis 2025, weil da ist ja ein Mensch mit abgeschlossener Vermögensbildung und vielleicht wieder Skifahren oder sonst was. Aber nein, das reizt ihn schon daraus, noch mehr zu machen. Und er hat bis 2028 seinen Vertrag verlängert. Er bleibt also an Bord, was auch eine wichtige Nachricht ist für ein Investment Case, der nicht zuletzt auf der Person des CEO basiert.
Also von daher, Herr Grieder, jetzt gibt es eigentlich gar keine Gründe mehr, nicht nach Berlin zu kommen. Es ist noch genug Zeit. Wir können das auch regelmäßig dann hier mit Updates begleiten, wie es dann bis 28 läuft, wie es in 27 mit einer eventuell nochmal anstehenden Vertragsverlängerung läuft oder ob Sie dann bei Echtgeld TV auch Ihren Nachfolger gleich vorstellen. Wie auch immer, Sie sind hier in Berlin. Herzlich willkommen. Und wir machen jetzt weiter A mit der Dividendenstudie und B mit dem S-DAX. Und da gibt's mal quasi Sektkorken, nicht nur.
Ja, da kann man jetzt auch sagen, wow, da läuft's ja total super im S-DAX. Da haben wir ja fast 50% Zuwachs bei der Dividendensumme. Aber wie das halt immer so ist mit so einer Dividendensumme, ne? Ist gerade in so einem Index reicht dann ein fetter Klumpen.
Wenn dann einer mal richtig einen raushaut.
Ist ja also ein Milliarden Wert, der aufgestellt wird von der DWS, 1,2 Milliarden und da sind dann 800 Millionen Euro Sonderdividende mit drin. Wir hatten ja über die DWS-Aktie verschiedentlich gesprochen und gesagt, wenn man einen Asset Manager im Depot haben möchte, was ja immer auch eine Wette auf den Gesamtmarkt ist, aber die ist ja in den letzten 12 Monaten sowieso ganz gut aufgegangen, dann ist die DWS mit der günstigen Bewertung eine gute Variante. Und genau das hat sich in den letzten 12 Monaten halt gezeigt. Und jetzt gibt's halt hier nochmal ein Zuckerle obendrauf.
Ja, und also das ist ja also eine Verdreifachung.
Ja,
ist
ja, ja. Schon mal aber, wirklich ordentlich. Aber auch ansonsten Zuckerle. Muss man sagen, gibt's halt einige wirklich positive Entwicklungen. Traton, die Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen, mehr als verdoppelt die Dividende.
Ich finde Nitro total
gut. Das fließt natürlich dann gleich wieder bei Volkswagen in die DAX-Dividendensumme implizit rein, rieselt dann auch runter an die Aktionäre von Volkswagen, damit an die Porsche Automobilholding. Das ist also so eine richtige Dividendenkaskade. Da sind immer so Querbezüge auch beim Volumen. Und beim Metro haben wir die Situation, dass eine Wiederaufnahme der Dividende da ist. Und beim Metro sieht man in der Studie auch ein Sternchen davor. Da sind es dann immer zwei Aktiengattung, nämlich Vorzüge und Stammaktien. Und auf die Vorzüge wird ausgefallene Dividende nachgeholt. Deswegen ist die Summe hier gleich so hoch.
Okay, und das ist, ja, dann geht es natürlich auch wirklich ins Geld. Aber ist trotzdem auch eine schöne Nachricht, dass Metro sich wieder in der Lage sieht, eine Dividende auszuschütten. Denn auch in dem Geschäftsbereich, habe ich so gehört, ist es ja immer nicht immer ganz einfach.
Da, sagen wir mal so, dass sie sich momentan dazu in der Lage sehen. Gucken wir mal, wie es im nächsten Jahr läuft. Metro ist nun sicherlich kein Ausbund von Dividendenstabilität in den letzten Jahren gewesen. Ganz anders als ein Unternehmen, was schon hier bei Echtgeld TV war und was, man muss das wohl so sagen, das Lowlight im SDAX ist, nämlich die BayWa. Hatte über 2 Jahrzehnte nicht nur immer Dividende gezahlt, sondern auch nicht gesenkt, lange Zeit kontinuierlich erhöht. Aber jetzt hat man die Dividende gleich komplett gestrichen. Mit Hinweis auf ein Thema, was wir auch damals mit dem Finanzvorstand diskutiert hatten, nämlich das Zinsumfeld und die Verschuldung. Und der Konzern macht ja ohnehin sowieso gerade einige Schlagzeilen. Bei Business Insider kann man viel über den Abschied des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, der dann im Aufsichtsrat den Vorsitz übernommen hat und jetzt ganz raus ist, lesen. Und da werden wir natürlich Informationen aus erster Hand haben.
Ja, bei dem Gespräch ist es dann gut, dass wir entspannt sitzen können, weil das könnte auch länger dauern. Da freuen wir uns sehr drauf und es dauert noch ein bisschen, weil Teile von uns sind in den nächsten Wochen wieder ein bisschen unterwegs zu einer anderen größeren Hauptversammlung und von daher machen wir es dann zielgerichtet.
Ja, ich wäre auch gerne unterwegs, aber eine Hauptversammlung, die ich in den nächsten Wochen auf der Agenda habe, findet leider nur virtuell statt. Man versteckt sich vor den Aktionären.
Wer könnte das denn sein?
Da wäre ich so gerne hingegangen zu HelloFresh. Da ist ja auch genügend vorgefallen, wo man mal nachhaken muss nach diesen doch erbärmlichen Umsatz- und Gewinnwarnungen, die wir da gesehen haben.
Aber also, das muss man auch mal sagen. Also nach einer schlechten Leistung dann sich auch auf dieses Thema der rein virtuellen HV zurückzuziehen, das ist auch erbärmlich.
Haben im DAX leider auch Unternehmen gemacht, die gute Leistung haben. Wir reden über die positiven und eine Unternehmung, Deutsche Telekom, fand ich sehr positiv, dass sie sich den Aktionären physisch gestellt haben und auch die Münchner Rück wird ja die Hauptversammlung physisch abhalten und hat sich überdies ja entschlossen, die in diesem Jahr sehr üppige Dividende am bestmöglichen Tag auszuzahlen, nämlich an meinem Geburtstag. Also herzlichen Dank dafür nach München.
Gott sei Dank. Dann müssen wir jetzt aber nochmal über eine Aktie sprechen, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, nämlich nochmal diesen Dividenden-Krösus, wie ihr ihn genannt habt. Und da geht es eben darum, dass von über 10 Milliarden auf unter 2 Milliarden reduziert wurde. Immer noch, du hast es vorhin schon gesagt und wir sehen es, wenn man wegen der Unterlagen rechts rangefahren ist oder das Video guckt, eben, dass es vor 3 Jahren dann eben auch eine Dividende gab, die auch schon ganz ordentlich gesteigert wurde. Aber gegenüber der man die jetzt zwar reduzierte Dividende eben auch um den Faktor 3 gesteigert hat.
Ja, das ist ein, hätte man niemals mit gerechnet, als dieses Unternehmen an die Börse kam. Es war ja sowieso alles so mit Hängen und Würgen mit diesem Konsortium, Albert Ballin, die Stadt Hamburg dabei, Michael Kühne dabei, um irgendwie dieses Unternehmen vor einem Verkauf ins Ausland zu retten. Und dann ist daraus eine Riesenbörsenstory geworden zu Zeiten der Corona-Pandemie und auch dann zu Zeiten der Lieferkettendisruption. Diese Dividenden haben wir noch nie vorher gesehen. Ja, zweistelligen Milliardenbetrag, 11,1 Milliarden wie im letzten Jahr. Aber wir haben ja auch da immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Zahlen, die man dann in Datenbanken sieht von diesen monströsen Dividendenrenditen, dass die eben nicht nachhaltig sein können. Und entsprechend deutlich ging es runter, nach wie vor hochprofitabel, das darf man auch nicht vergessen. Das zeigt schon eine ordentliche Unternehmensqualität. Aber es ist ein Geschäft, was extrem volatil ist. Es könnte ja jetzt auch gerade wieder in die andere Seite gehen, wenn wir bedenken, dass die Houthi-Rebellen ja den Weg durch den Suezkanal nicht versperren, aber sehr riskant gemacht haben, weshalb viele Güter jetzt um das Kap der guten Hoffnung verschifft werden, was A, den Energieverbrauch treibt und B, die Zeiten verlängert, C, die Frachtraten nach oben zieht. Wenn das ein nachhaltigeres Thema werden sollte, was wir im Interesse der Weltwirtschaft nicht hoffen, dann kann da wieder ein geopolitischer Windfall-Profit rauskommen. Das ist so diese Spezialsituation für Reedereiaktien. Ich persönlich würde keine Reedereiaktie dauerhaft haben wollen. Es gibt ja auch Reedereien, die sind schon länger an der Börse notiert. Møller-Mærsk aus Dänemark beispielsweise, der globale Marktführer. Und da sieht man auch über diese lange Frist, dass dieses Geschäft extrem volatil ist, immense Herausforderungen hat, extrem kapitalintensiv, extrem zyklisch ist. Und das ist nichts für ein entspanntes Buy and Hold.
Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lowlight eurer Studie. Wir sind jetzt bei ein paar Auflistungen, bei ein paar Auswertungen angekommen, durch die wir durchgehen werden, wo wir uns auch nochmal zwei Unternehmen herausgreifen werden. Und es ist ausdrücklich nicht auf die Unternehmen gemünzt, die auf dieser Liste draufstehen. Denn die ist überschrieben mit Grüße gehen in die Autos und in die Kopfhörer, für die Aristokraten Anwärter, also die, die unter der Begrifflichkeit Dividendenaristokrat, also 25 Jahre lang in Folge jedes Jahr die Dividende um wie wenig auch immer erhöht, wie wenig ist egal, aber es muss eine Erhöhung sein und wenn es nur der obligatorische Eurocent ist, den das eine oder andere Unternehmen in dem Jahr auch genauso gezogen hat. Aber weswegen ich diese Auflistung eben ja schon so ein bisschen schrecklich finde, ist, dass wir ja am Anfang schon gesagt haben, 611 Unternehmen sind Teil dieser Studie. 318 der vorhandenen Unternehmen zahlen eine Dividende. Und es gibt gerade mal 11 Unternehmen, die diese Kriterien der Dividendenzahlung so erfüllen, dass sie Bestandteil dieser Liste sind. Es gibt nur 11 Unternehmen, die seit mindestens 10 Jahren regelmäßig jedes Jahr ihre Dividende erhöht haben. Und wenn wir das damit vergleichen, was in den USA, ja, ich weiß, größerer Kapitalmarkt, alles, alles gut und schön. Aber trotzdem ist das eine Aufstellung, die ich enttäuschend finde. Also vor dem Hintergrund eines Blicks auf den deutschen Kapitalmarkt.
Ja, es ist enttäuschend. Hängt damit zusammen, dass wir tendenziell zyklische Geschäftsmodelle haben am deutschen Aktienmarkt, dass wir tendenziell in guten Jahren dann auch vielleicht etwas zu hohe Ausschüttungsquoten haben, der Kapitalmarkt eben nicht so weit entwickelt ist, dass Unternehmen sich da auch eine längerfristige, in Anführungszeichen, Dividendenversorgung der Aktionäre zutrauen und dass die gesamte Masse der Unternehmen dann doch relativ klein ist, der Unternehmen, die ausreichend groß sind, dass wir da eben eine Häufung von Fällen haben, die unglücklich sind und wo man durchaus von gefallenen Engeln sprechen kann. Wir hatten zwei nominelle Dividendenaristokraten ganz kurz mit der Familie Fresenius, also Fresenius SE und Fresenius Medical Care, aber das Thema ist ja durch. Fresenius Medical Care hatte im letzten Jahr die Dividende gesenkt, dieses Jahr wieder ein bisschen erhöht. Fresenius letztes Jahr nur stabil, dieses Jahr staatshilfenbedingt die Dividende dann ganz gestrichen.
Was ich zumindest für eine entschuldbare Geschichte halte, die man mit einer anderen kommunikativen Begleitung vielleicht auch noch irgendwie...
Alles andere wäre nicht gegangen. Du kannst nicht auf diese Staatshilfen verzichten, sprich das einfach zurückzuzahlen, wenn du in der Situation bist, dass du solche Schulden hast. Deine Fremdkapitalinvestoren, die wollen eh keine Dividenden sehen, weil das ist ja Masse für die Rückzahlung und die Bedienung der Schulden, die rausgeht. Aber dann wollen die nicht auch noch sehen, dass du fahrlässig da reingehst und dass das zurückzahlen musst. Nein, kann ich verstehen, aber ist halt auch wieder...
Ich habe es trotzdem bei den beiden Fresiniusen geärgert.
Ja, also, natürlich ist es ärgerlich. Genauso wie wir andere Fälle haben, wo man...
Wir können ja mal ganz kurz schon mal auf diese Fälle, weil die vielen gefallenen Engel, die hast du ja in einer
Sonderfolie drin, blenden wir die mal mit reingeschaut, ein. Weil wir wollen ja nicht hier Erfolgsmeldungen kommentieren, sondern wir wollen auch zeigen, wo geht das hin. Wir sind also mal in die Studie aus dem Jahr 2019 gegangen, haben geguckt, wie sah die Liste so damals aus und wie haben die Unternehmen sich seitdem weiterentwickelt. Da sehen wir, juhu, Fuchs Petrolub, wie sie damals noch hießen, inzwischen nur Fuchs, haben die Dividende weiterhin jedes Jahr erhöht. Und CEWE hat die Dividende auch weiterhin jedes Jahr erhöht. Das Fotolabor, die hatten ja auch schwierige Zeiten hinter sich. Einerseits so, während Corona, wenn Leute wenig erleben, dann wollen sie auch weniger Fotobücher haben. Und zum anderen die merkwürdigen Themen zwischen Vorstand, Stiftungsrat und Aufsichtsrat um ESG und Governance und sonst was scheint da jetzt inzwischen erledigt sein. Aber bei allen anderen hatten wir zumindest Holperer drin oder wirklich eine Kürzung oder eine Streichung. Holperer, das ist zum Beispiel CTS Eventim. Ja, die hatten 2 Jahre kein Geschäft, wirklich konnten sie auch keine Dividende zahlen, sind aber dieses Jahr wieder auf einem neuen Rekordniveau bei der Dividende, sind rein statistisch an dieser Stelle natürlich draußen. Airbus ist wiedergekommen, jetzt mit der Sonderdividende, auch großartig. Rational, damals auch in der Corona-Zeit mit Küchen und der Gastrokrise sicherlich nicht mit dem Geschäftsmodell, was man da haben musste, aber auch die haben es nachgeholt. Es gibt allerdings auch Fälle, gerade im Nebenwertebereich, wie die Umweltbank oder VIB Vermögen, die Ausschüttung gänzlich eingestellt haben.
Gut, es kann Unternehmen noch schlimmer treffen, als nur eine Dividende einzustellen.
Genau.
Das ist zumindest hier nicht passiert, aber man muss eben schon sagen, wir haben in dieser Grafik 2 leuchtend grüne Unternehmen und 2 von 15 ist nicht so schön. Man muss natürlich auch sagen, dass diese Gesamtsituation, in der sich Unternehmen, in der sich wir alle wiedergefunden haben, ab März 2020 etwas war, was wir alle so noch nicht erlebt haben und hoffentlich nicht wieder erleben.
Und es ist dabei auch wiederum ein Argument, gerade im Vergleich zu den USA, der Dividendentermin. Wir hatten es eben schon mal. Die Dividende wird im Frühjahr des Jahres in Deutschland bei den allermeisten Unternehmen vorgeschlagen, dann so im April, Mai nach der Hauptversammlung ausgezahlt. Das war sowohl 2020 als auch 2021 die depressivste Phase des Jahres.
Und das hatten wir immer wieder in Sendung, daran erinnere ich mich noch.
Bei US-Unternehmen glättet sich das halt auf 4 Zahlungen, sodass du auch in dieser depressiven Phase 2020 sagen konntest, naja gut, wir gucken mal, wie das mit dieser Pandemie weiterläuft. Es ist ja nur ein Viertel der Dividendensumme und streichen und da können wir ja immer noch, wird einfach mal gezahlt mit diesen Raten. Da ist halt die Quartalszahlung, die wir in den USA sehen, ein Glättungsinstrument gewesen. Was wir hier in Deutschland rein vom Aktiengesetz und von der Bilanzerstellung her auch hätten, was Unternehmen aber kaum genutzt haben. Eines der wenigen Unternehmen, die diese Vorabdividende gezahlt haben, das war die ja auch im Echtgeld-TV-Depot enthaltene Defama von Matthias Schrade.
Die ja auch in der Liste der Aristokratenanwärter auf einmal auftauchen, sich da auch einmal reingetan haben.
Ja, mit 8 Jahren schon in eine Top-15-Liste zu kommen, also nichts gegen die 8 Jahre, ne, weil das ist ja für diese junge Gesellschaft eine großartige Geschichte.
Ist aber ein Großteil der Existenzzeit.
Es spricht halt absolut gegen die Verhältnisse am deutschen Aktienmarkt. Aber wir wollen ja nicht nur jammern, sondern wir wollen zumindest würdigen, da gibt es nicht nur eine Zehbe, da gibt es auch eine Bechtle mit einer großartigen Dividendenperformance, ehemaliger neuer Marktwert, die 2001 schon angefangen haben, Dividende zu zahlen, erstmal nur so ein Sockel und seit 14 Jahren wird jedes Jahr gesteigert, also Technologiebereich, Dividend Aristocrat in the Making, würde ich dazu mal sagen, genauso wie SAP mit 14 Jahren. Aber ganz oben thront ein Unternehmen aus der Old Economy, ein Schmierstoffhersteller, und zwar der weltgrößte unabhängige Hersteller von Schmierstoffen, der damit auch gleichzeitig zeigt, ein langjähriger Trackrekord von kontinuierlich erhöhten Dividenden ist auch in einer tendenziell zyklischen Branche möglich, denn Fuchs Petrolub steht jetzt ganz oben mit 22 Anhebungen hintereinander.
Ja, und wenn man sich so den Aktienkurs der Vorzüge anguckt, dann ist das eigentlich auch eine ganz schöne Entwicklung seit 2008, wo dann mal dieser Vergleich aufgemacht wurde, wo es dann eben mit 10 Euro losging, hat sich die Aktie auf ein Kursniveau im Bereich von knapp 45 entwickelt. Die Aktie steht im Moment knapp drunter und inklusive der aufsummierten Dividenden ist es dann eben knapp an die 65 herangelaufen. Und das ist auch nochmal so ein Fingerzeig dafür, wie dieser von dir ja ganz gerne als finanzieller Nieselregen bezeichnete Strom jährlicher Dividendenzahlungen und Vermögen aufweichen kann.
Insbesondere, weil Fuchs kein klassischer Dividendenwert ist, wie ihn viele gerne sehen wollen, mit 5% Dividendenrendite, sondern über lange Jahre hatten wir da halt nur mit Hängen und Würgen eine 2 vorm Komma stehen, auch die nicht immer. Du hast jetzt so das Positive erwähnt, was die Aktienkursentwicklung ist.
Ich habe ja auch
das
genug gemotzt
schon. Eher Negative wäre jetzt, dass wir im Jahr 2024 ungefähr da sind vom Aktienkurs, wo wir schon im Jahr 2016 waren, nach diesem fulminanten Run im ersten Jahrzehnt nach der Finanzkrise, hat es da kräftig konsolidiert, was im Wesentlichen zwei Gründe hatte. Zum einen, Fuchs hatte wirklich operativ Themen auf dem Tisch. Die Marge ist gesunken, die man in den früheren Jahren hatte, und das zuletzt insbesondere wegen erhöhter Rohstoffpreise und Lieferkettendisruption, aber da waren auch interne Themen, da waren auch Sortimentsthemen, da waren wir nicht in allen Bereichen optimal aufgestellt. Und das andere Thema ist, man hatte Fuchs lange Jahre mit einem Qualitätsaufschlag gehandelt, genau. Die häufig hier erwähnte Multiple Expansion. Zeitweise hat man dieses zyklische Unternehmen mit einem 22er KGV gewürdigt, auch weil die Gewinne wirklich Jahr für Jahr seit der Finanzkrise gesteigert werden konnten, 2008 bis 2016. Aber wenn das nicht passiert, dann ist halt sofort auch die umgekehrte Richtung, die Multiple Depression da. Und nun sind wir teilweise auf Werten gewesen von 14 im KGV, so 2022, 2023.
Genau, mittlerweile sind wir da nicht mehr, weil wir kommen jetzt auch zu einer Besonderheit dieser Gesellschaft. Ja, wir haben ja mit einem Unternehmen zunächst mal zu tun, an dem wir uns beteiligen können. Und wir können uns beteiligen über die, beliebteren und auch in den Indizes enthaltenen Vorzugsaktien. Also, was ist der Vorzug bei diesen Aktien? Eine höhere Dividende?
Der Vorzug ist halt, dass es eine um einen Cent höhere Dividende gibt.
Yippie-yay.
Naja, gut, es ist halt, darfst ja nie vergessen, zu einer Zeit, als diese Aktiengattungen entstanden waren, waren diese absoluten Differenzen noch deutlich höher. Die Dividende war ja nicht immer bei 1,10 € beziehungsweise 1,11 €. Die Differenz war natürlich mal signifikanter in Zeiten, wo es nur 50 Cent gab. Und zum anderen hast du gewisse Nachzahlungsrechte, sowas wie wir bei der Metro auch gesehen haben.
Ja, und da müssen wir natürlich sagen, dieser eine Cent mehr, der wird auch an der Börse relativ sauber bezahlt. Nämlich zum Preis von 45 Euro gibt es die Fuchs-Vorzüge und zum Preis von 35,50 € gibt es ja die Fuchs-Stämme. Also ein knapper Zehner-Differenz, wo man mit einer sehr sauberen Ausformulierung fragen könnte,
Für einen Cent genau. Dividende mehr.
Aber das genau, ist es ist das gleiche Unternehmen. Das genau. muss man ja immer wieder hervorheben. Genau,
es ist das gleiche Unternehmen. Es ist
der gleiche Anteil, den ich am
aber
Unternehmen
es sind,
habe.
Es sind eben doch unterschiedliche Situationen. Okay, die Stammaktie ist die stimmberechtigte Aktie. Das ist diejenige, die mehrheitlich bei der Familie Fuchs liegt.
Wichtige Zusatzfrage. Essen kriege ich aber auch mit den Vorzügen.
Man hat ein Teilnahmerecht, aber man hat kein Stimmrecht. Aber dann gegen die Familie Fuchs geht es dann eben sowieso eben. Nicht, weil die Mehrheit der Stammaktien haben. Die Vorzugsaktie ist breit gestreut, ist deswegen deutlich liquider, ist also das, was auch internationale Investoren im Depot haben, die einfach einen gewissen Handel brauchen, um Positionsgrößen darzustellen. Also ein Liquiditätsaufschlag. Das muss nicht immer so sein. Bei Sixt beispielsweise haben wir bei den Vorzügen einen Liquiditätsabschlag. Hier, Besonderheit bei Fuchs ist allerdings, dass sie wirklich das gesetzliche Maximum ausreizen. Du darfst nur maximal so viele Vorzugsaktien wie Stammaktien haben. Das Aktienkapital von Fuchs ist wirklich einmal in der Mitte durchgeteilt und bei den Stammaktien hat die Familie Fuchs 55%. Das reicht also, um letztendlich mit einem Viertel des Kapitals trotzdem die garantierte Mehrheit der Stimmrechte zu haben und in den meisten Hauptversammlungen reicht das dann auch sogar für eine satzungsändernde Mehrheit. Aber es gibt halt hier für einen Privatanleger, wenn man da reingehen möchte, nicht wirklich einen Grund, die Vorzugsaktie zu kaufen. Man kann diesen Discount der Stammaktie durchaus wahrnehmen. Er ist nicht so variabel, wie das bei anderen Vorzügen versus Stämmen sieht. Er schwankt in Extremphasen wie der Finanzkrise damals ja recht stark, aber in normalen Marktphasen ist er jetzt relativ flat.
Ja, was wir vorbereitet haben, sind bei ein paar Zahlen die Fuchsstämme, weil also erstens die Verhältniszahlen da vernünftig gerechnet wirken, was sie bei den Vorzügen nicht getan haben, deswegen haben wir die den Slide gleich rausgenommen, da stand irgendwelcher Bullshit bei den Vorzügen drin, die braucht er dann nicht und naja, also jetzt mal wirklich. Also wenn ihr euch an dem Unternehmen müssen, beteiligen wollt.
Wenn wir ja nochmal kurz darauf hinweisen müssen, dass ja die Basiszahlen immer dieselben sind, also Gewinn je Aktie beispielsweise bei einem Unternehmen, das sowohl Vorzüge als auch Stammaktien hat, wird natürlich auf die gesamte Aktienanzahl umgelegt.
Ja, ich gucke mir natürlich aber trotzdem den Kurs an, weil der Gewinn pro Aktie ist ja in der Zeit der gleiche. Und wenn ich ja eben jetzt irgendwie 2 Euro habe, dann ist es eben das eine Mal ein KGV von 21,5 und das andere Mal 17,3. Und da sage ich, ich kriege ja für mein Geld auch nochmal viel mehr Aktien. Also über die Nummer kriege ich ja auch schon mal mehr Dividende, auch wenn es der eine Cent weniger ist. Ich habe ja, ich kann ja, Zehner heißt irgendwie, wenn ich 4 Aktien kaufe, kriege ich ja 5 Vorzüge, kriege ich 5 Stämme für das gleiche Geld. Hoffentlich ist es richtig, aber irgendwie im Zweifelsfall, wenn es falsch ist, wisst ihr, was ich meine. Ihr kriegt auf jeden Fall, habt dann guten Zugriff und das ist ja ein ganz klares Argument für die Stämme, von daher ist es auch in Ordnung, dass wir diese Zahlen haben. Nichtsdestotrotz wollen wir auch noch mal ein bisschen den Blick darauf werfen, wie sich diese beiden Unternehmen eigentlich so gemeinschaftlich nebeneinander her entwickelt haben. Das ist jetzt nach dem, was wir gesagt haben, nicht so überraschend, weil sich dieses Aufgeld, und das sieht man hier in der Grafik sehr, sehr schön, ja im Grunde genommen dann irgendwann aufgebaut hat. Insbesondere nach 2020 ist das Aufgeld bis auf 40% gestiegen, ist jetzt aber immer noch auch auf einem ordentlichen Niveau von 25-30%, die man im Moment mehr zahlt. Und wenn ich hier knapp 45 gegenüber 35-50 sehe, dann bin ich eben in der Tat den 30% ja, sehr nah.
Ja, wir sollten aber natürlich nicht nur über Zahlen sprechen bei diesem Unternehmen, sondern auch über das Geschäft. Denn Schmierstoffe, da denkt man ja zunächst an die Automobilindustrie.
Ist ja auch wichtig.
Okay, die machen jetzt also Motoröl, ein Geschäft, was quasi mit Ansage immer weniger wird, wenn wir an den Abschied vom Verbrenner sprechen. Das wäre allerdings zu kurz gesprungen. Ja, ganz klar, 45% des Geschäfts von Fuchs ist in irgendeiner Form ans Auto gebunden. Ja. Das ist nicht nur Motoröl, sondern da ist auch sowas wie Wälzlagerfett, Kontaktfette, Korrosionsschutz dabei, Dinge, die man auch beim Elektroauto braucht. Und es ist ja nicht so, wenn jetzt Verbrenner irgendwann nicht mehr neu verkauft werden, dass sie dann aus dem Straßenverkehr verschwinden. Also Fuchs wird bis zuletzt noch in Jahrzehnten Geschäfte mit dem Verbrenner machen. Im Neugeschäft ist das weniger. Dazu kommt aber, wenn Auto 45 ist, ist der Rest eben 55. Das sind sonstige industrielle Anwendungen von Schmierstoffen, denn überall, wo sich irgendetwas bewegt, ja, bei Maschinen, bei Gelenken, da muss auch geschmiert werden. Sogar bei den erneuerbaren Energien. Im Windrad, genau, sind eine ganze Menge beweglicher Teile, Wälzlager, das muss alles eingefettet werden. Dann gibt es aber auch noch andere Themen, sowas wie Reiniger, wie Trennmittel, wie Gleitlacke, also Beschichtungen. Auch das ist etwas, was Fuchs als Lösungsanbieter im Sortiment hat. Also ein sehr, sehr breit gefächertes Produktportfolio, ja, mit einem Schwerpunkt auf der Automobilindustrie, aber auch mit genügend Anwendungen in Sektoren, die nicht ganz so zyklisch und aktuell nicht ganz so kritisch vom Ausblick sind.
Ja, und in der Tat, also das was an 4, 6 und 8 Zylindern weniger dann irgendwann mit Schmierstoffen von Fuchs bestückt werden muss und auch regelmäßig bestückt werden muss. Das gleichen vielleicht ja das ein oder andere Windrad, was dann gebaut wird, aus, denn die sollen sich ja dann auch regelmäßig, die drehen sich dann auch viel mehr, als beispielsweise ein Auto läuft, weil ein Auto läuft ja nur eine Stunde am Tag, von daher sind die Austauschzeiten vielleicht auch andere, vielleicht muss bei Windrädern das öfter korrigiert werden.
Das ist auch ein Hightech-Geschäft und das ist auch ein Geschäft für Forschung und Entwicklung, ja, weil du ja nicht überall, wo sich irgendwas bewegt, einfach sagen können, komm, mach mal ein bisschen Öl drauf, sondern das ist schon hochkomplex, auch wenn wir über bestimmte Maschinen, die ja dann sehr störanfällig sind, wenn sie nicht genau justiert sind, auch was die Funktionsweise angeht. Also da haben wir viele Themen. Themen hat halt auch Fuchs, ich habe das eben schon mal angesprochen, bei der Marge. Die Rohmarge war früher deutlich über 35, ist jetzt bei 30%. Operative Marge ist von 15 auf 11 gefallen im Laufe der letzten Jahre. Da muss man jetzt wirklich sehen, dass wenn diese Disruptionen, die sie insbesondere mit Lieferketten erlebt haben und mit gestiegenen Rohstoffpreisen, jetzt sich vielleicht mal gelegt haben, dass man auch dort bei der Marge wieder mehr leisten kann.
Zum Schluss noch ein ganz kurzer Blick, also zum Schluss der Besprechung von Fuchsvorzügen, noch ein ganz kurzer Blick auf die Wertentwicklung verglichen mit den Fuchsstämmen, wo ihr eben eine bessere Wertentwicklung beim Gross Total Return bei den Vorzügen sehen könnt. Auf einen Indexwert von 650 geht's in etwa bei der Aktie der Vorzüge und bei den Stämmen geht's zumindest auf 500, also eine Verfünffachung des Investments ist auch schön. Und es liegt natürlich an der schon dargestellten Aufgeldentwicklung in den letzten 15, 20 Jahren. Wenn ihr einen Blick auf die beziehungsweise auf die relative Performance-Grafik werft, dann seht ihr, dass das eine relativ gleichmäßige Entwicklung von 2010 bis 2020 war. Dann gab es diesen Zusatzschluck, der sich ein bisschen reduziert hat. Aus meiner Sicht ist das nicht wirklich gerechtfertigt, hier so viel mehr, also überhaupt nicht gerechtfertigt, so viel mehr für die Vorzüge zu zahlen. Also die Vorzüge würde ich im Leben nicht kaufen, wenn ich die Stämme doch auch kaufen
so,
kann.
So, die Frage ist jetzt, sind die Stämme für dich ein Investment?
Nee, ist mir dann immer noch, also bei Fuchs habt ihr das schon öfter gehört und in aller Bescheidenheit, wer alt ist, darf auch mal sich altklug geben, dass es eben berechtigt war, vor dieser Bewertung auch immer mal wieder den warnenden Zeigefinger. Ich würde es im Moment deswegen nicht machen, weil man, also da traue ich natürlich solchen Entwicklungen nach, weil man eben gesehen hat, dass man auch noch mal zu deutlich günstigeren Bewertungen hoffentlich mal einsteigen könnte und vielleicht kommt da auch noch bei der Entwicklung was.
Und da bist du bei einem interessanten Punkt. Es gab die Aktie wirklich mal zu einem KGV von 14. Und wer ist da eingestiegen? Fuchs. Die haben nämlich, als die Aktie 2022 so deutlich gefallen war und sie ja traditionell sehr ordentliche Cash-Position haben, sich gesagt, Mensch, jetzt können wir doch ein Aktienrückkaufprogramm starten. Dieses Programm ist noch nicht ganz abgearbeitet, also wohlgemerkt, sie haben es 2022 gestartet und haben immer noch ein bisschen was offen. Das heißt, sie machen das auch nicht wie beispielsweise vor einigen Jahren BASF, die in kürzester Zeit die ganze Kohle in den Markt gefeuert haben, sondern wirklich mit Augenmaß über Exan, die Fuchs dabei beraten. Man kann das ja wirklich auch im Internet dann nachschauen. Und sie haben das ganz ordentlich gemacht. Sie haben insgesamt für 225 Millionen Euro Aktien gekauft. Das ist bei einem Unternehmen, das heute eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden hat, schon ein ganz ordentlicher Batzen. Und sie haben die Vorzüge zu Preisen von 35 im Durchschnitt eingesammelt. Das sind wir aktuell bei 44. Und die Stämme zu Preisen von 29, das sind wir aktuell bei 35. Das sieht also für den Moment ganz gut aus und ist auch mal ein Beispiel dafür, wie ein Unternehmen einerseits eine ordentliche, nachhaltige Dividendenpolitik haben kann mit einer Ausschüttungsquote von immer 150% und gleichzeitig opportunistisch dieses Instrument des Aktienrückkaufs richtig einsetzen kann.
Das waren die Aristokraten-Anwärter mit dem Highlight Fuchs, früher Fuchs Petrolub, den Vorzügen. Ihr konzentriert euch dann bitte eher, wenn ihr das Unternehmen für interessant haltet, was ihr dann gerne unterhalb dieser Sendung auch kommentieren könnt, auch wenn es in der Feedback-Sendung natürlich nicht drankommen wird, warum ihr das Unternehmen im Gegensatz zu mir jetzt für einen glasklaren Kauf haltet. Aber die Nummer eins bei den Anwärtern mit 22 Jahren ist die Fuchs-Aktie. Über die gefallenen Engel haben wir gesprochen. Und ganz kurz gucken wir jetzt auf Aktien, die eben auch eine Top 15 haben. Dividende nie gesenkt, was erfreulicherweise ein bisschen schöner
ist. So, da kriegen wir jetzt auch mal, sagen wir, die Zeiträume hin und auch die Masse, wo man sagt, ja, das ist eines Kapitalmarkts würdig, nicht immer erhöht, aber meistens erhöht, vorwärts immer, rückwärts nimmer, die Münchner Rück beispielsweise oder SAP stehen beide an der Spitze, weil beide kommen durch die Erhöhung dieses Jahres über den 25-Jahres-Zeitraum auf 12% per annum Dividendenwachstum. Also deutlich jenseits von allem,
ist was wir an Lohnzuwächsen
oder an Preiszuwächsen sehen wird. Und das sind so also im Grunde die deutschen Aristokraten. Mhm. Einige Nebenwerte sind auch mit dabei. Eine Frosta, die uns ja aus dem Echtgeld-TV-Depot bestens bekannt ist. Eine Nürnberger Versicherung, ja. Sehr seltene Anhebung.
Sedlmayr Grund.
Freiverkehr, Sedlmayr Grund. Im Hamborner Ried auch eine sehr erfreuliche Story im Immobilienmarkt. Und eine Besonderheit dieses Jahr, Beiersdorf. Beiersdorf hatte das Kunststück fertiggebracht, zwar immer in dieser Liste aufzutauchen, aber nur, weil die Dividende tatsächlich konstant gehalten wurde. Seit 2009 hatte Beiersdorf die Dividende nicht mehr angehoben und man nur konstant gehalten. Man dachte schon, naja, die Familie Herz, die ja dort die Mehrheit hält, die nutzt das Ganze als Spardose, weil in dem Moment, wo sie es rausnehmen, müssen sie es ja auch dann möglicherweise versteuern über irgendwelche Schachteln, wenn sie es am Ende mal ins Privatvermögen überführen sollten. Aber man hat sich jetzt doch entschieden, hey komm, wir können da mal was drauflegen. Beiersdorf hat ja immer so dieses strategische Thema auch dann nach außen gehalten. Ja, wir halten das Geld zurück für Akquisitionen, aber mit den großen Akquisitionen ist ja nichts geworden. Musste auch nicht sein, weil sie sind aus eigener Kraft mit den vorhandenen Marken sehr, sehr erfolgreich. Also kann man jetzt sagen, können wir ein bisschen was da rausgeben. 43% plus dieses Jahr. Und dann sieht es plötzlich über die vergangenen 25 Jahre mit 6,6% plus auch nicht mehr so schlecht aus.
Na, und es ist auch abzusehen, dass es im nächsten Jahr einen neuen Spitzenreiter geben könnte in dieser Auflistung. Denn Fuchs hat nicht nur eine 22-jährige Erhöhungshistorie, sondern auch eine 24-jährige Zuverlässigkeitshistorie. Also für die Leute, die sagen, da sind ja andere Zahlen drin. Ja, ist ja auch eine andere Statistik. Ist also erstmal so richtig, ohne damit für mich in Anspruch zu nehmen, dass dieser Wert richtig ist, weil den haben ja die Kollegen vom DSW und Christian gemacht. Genau. Und von daher ist hier aber klar, 12,4% ist die Steigerung. Mit 25 Jahren wäre man damit auf Platz 1 gemessen, dieser Auflistung. Ja. Also von daher. Also
zumindest kann man, glaube ich, mit einiger Sicherheit sagen, die Münchner Rück wird nächstes Jahr, egal wie es läuft, nicht nochmal so krass anheben wie in diesem Jahr. Auch die Allianz hat ja krass angehoben, aber da spielen halt auch bilanzielle Themen bei diesen Dividenden.
Aber jetzt muss man eben auch sagen, wir haben da schon einige Bekannte. Wir haben die Münchner Rück im Echtgelddepot. Wir haben die SAP im Echtgelddepot. Wir haben die Henkel Vorzüge im Echtgelddepot. Wir haben die Froster im Depot. Wir haben die Stu Vorzüge im Depot, im Immobilienaktiendepot meines Vaters. Also da sind jetzt schon so ein paar alte Bekannte, die uns hier eben auch unterkommen, mit dabei. Und vor dem Hintergrund verlassen wir die Zuverlässigen. Wir machen da keine Vertiefung, zumal wir jetzt auch schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit sind und sind bei den Stürmischen angekommen. Und da gibt's ein Ranking.
Dividendenwachstum der letzten 10 Jahre. Dividendenwachstum der letzten 10 Jahre ist halt auch nochmal eine Statistik. Man packt ja viel rein in so eine Studie. Der eine mag dies, der andere mag das. Eine Statistik, die ich jetzt nie so aufregend finde, weil sehr häufig diese Liste der stürmischen, der am stärksten gesteigerten Dividenden eben aus einzelnen Entwicklungen resultiert. Da sind dann irgendwelche Spitzen drin. Außerdem sind die auch nicht immer kontinuierlich gewesen. Da ist auch zwischenzeitlich mal ein Loch drin. Aber man kann hier eben einige Sachen nachvollziehen, die wir eben auch sagten. Beispielsweise CTS Eventim, trotz dieses Corona-Lochs über die Zeit in den letzten 10 Jahren mit 16% Dividendenwachstum pro Jahr. Auch das ist wieder ein Ausweis für diese Positionierung des Unternehmens und auch für das, was man dort jetzt an Resilienz gezeigt hat, nachdem man wieder Geschäft machen darf.
Und dass man mit 6 Anhebungen innerhalb von 10 Jahren nicht nur in Anführungsstrichen 16,1% jährliche Steigerungen bekommen kann, sondern auch in ganz anderen Sphären von der Steigerungsrate unterwegs sein kann, zeigt Ströer 34% Compound Annual Growth Rate bei der Dividende mit nur 6 Anhebungen. Das ist schon fett.
Ja, aber ist immer auch ein Basiseffekt, weil es ist ja eine Betrachtung. Also, Dividende heute versus Dividende von vor 10 Jahren. Und wenn es dann da gerade losgeht oder da gerade dann auch eine Kürzung war, deswegen, also rein methodisch, bin ich mit dieser Dividendenwachstumsliste nie so glücklich. Da muss man wirklich sich dann auch den Verlauf der Dividenden anschauen, weswegen wir das auch mal exemplarisch für ein Unternehmen eingeblendet haben, wo es wirklich spannend ist, auch vielleicht ein Wunschkandidat, nämlich die Atos Software, nicht nur vom Kurs großartig, sondern auch von der Dividendenpolitik, weil hier sehen wir wirklich immenses Wachstum, garniert mit Kontinuität, garniert mit Sonderdividenden obendrauf. Wenn man also festgestellt hat, in den letzten Jahren waren wir beim Payout doch zu vorsichtig und jetzt haben wir zu viel Geld rumfliegen, was wir gar nicht einsetzen können, liebe Aktionäre, kümmert euch selbst um dieses Geld, dann gibt's halt nochmal einen Zuckerle drauf. Das war immerhin 3-mal der Fall in den letzten 10 Jahren bei Atos.
Wobei, wenn ich darauf gucke und den Chart so sehe, in den letzten 10 Jahren, dann wirkt die grüne Linie, oft überlagernde blaue Linie, dann eben schon so, als ob die Dividende noch nicht so besonders hoch
sein kann. Naja, sie ist nicht besonders hoch. Sie war nie besonders hoch in Relation zum aktuellen Kurs, aber wenn du heute über 3 Euro Dividende bekommst und du hast irgendwann vor 10 Jahren weniger als 20 Euro dafür gezahlt, dann ist das schon eine ganz ordentliche Yield on Cost, beziehungsweise du finanzierst halt einfach irgendwie deinen Aktienkauf so lange gegen, bis du dann irgendwie quasi eine Option at Zero Strike hast. Also du bist in der Aktie am Geschäft beteiligt, aber du hast eigentlich kein Kapital mehr drin gebunden, weil es komplett zurückgeflossen ist.
Wenn euch diese Yield on Cost interessieren, gute Nachricht, in der Studie gibt es auch diese Folie, die wir jetzt aber gar nicht mehr besprechen. Wir haben noch eine weitere Folie hier mit drin, die kommt vor den sogenannten Renditekaisern, das sind die Selbsttragenden. Also Aktien, die es mitunter sogar schaffen, mit ihren Dividenden, die sie in den letzten 10 Jahren gezahlt haben, sich komplett selber zu refinanzieren. Und
Atos hat das über den Daumen fast geschafft, ja, zu 98%. Immer klar hier bei Brutto, wobei bei manchen Werten, die in der Liste drin sind, auch manche Aktiendividenden brutto für netto gekommen sind, weil da Zahlungen drinstecken aus dem steuerlichen Einlagenkonto. Deswegen ist also eine Nettobetrachtung da hier sowieso immer sehr, sehr schwierig. Aber ja, wenn man mal die 3 vorne nimmt, Verbio, die wir erst letztens in der Sendung hatten, Atos und Mutares haben es wirklich geschafft, dass diejenigen, die vor 10 Jahren investiert haben, jetzt so mehr oder weniger brutto zumindest die Option at Zero Strike haben. Du bist beteiligt an einem Unternehmen, aber du kannst sagen, naja, also wirklich Eigenmittel bezahlt habe ich dafür nicht mehr.
Ja, eine Verbio haben wir besprochen, eine Mutares noch nicht, aber das können wir schon mal als Cliffhanger sagen. Unabhängig davon, was wir euch wünschen, diese Aktie wird in der kommenden Woche in der Feedback-Sendung zu Dividendenaktien auf jeden Fall mit dabei sein. Und jetzt seid eben ihr gefordert. Im Kommentarbereich von Echtgeld sagt ihr bitte, welche Aktie. Schön wäre es eigentlich wirklich, wenn Leute sich nur eine Aktie wünschen und wenn wir dann über die Daumenanzeigen ablesen können, welches so die beliebtesten sind, dann müssen wir weniger auswählen. Ihr macht, erleichtert uns damit die Arbeit und habt dann eben auch noch als Feedback-Instrument. Also unbedingt auf die YouTube-Seite bei diesem Video gehen und in den Kommentarbereich nachkommen, welche Aktien da aufgeschrieben sind. Und wenn eure Aktie nicht dabei ist, dann schreibt die Aktie rein. 3 einigermaßen ernsthafte Stichpunkte, warum diese Aktie unbedingt in der Sendung dabei sein sollte oder warum sie auf keinen Fall fehlen darf. Und dann sehen wir uns kommende Woche zu Teil 2 der Echtgeld TV Dividendenwoche aus Berlin für euch. Ihr bleibt gesund. Kommt ja vielleicht auch in der kommenden Woche nach Stuttgart zur Invest. Da seht ihr zumindest am Freitag uns beide, am Samstag glaube ich dich auch noch.
Genau, am Samstag habe ich einen Vortrag über die 7 wichtigsten Anlegerfehler. Wer Lust hat, zur Mittagszeit in irgendeinem von diesen großen Vortagssälen. Das macht immer sehr viel Spaß in Stuttgart und ja, ich freue mich, wenn ihr zahlreich kommt.
Und wo ihr uns am kommenden Freitag, wo um 18 Uhr dann natürlich auch Teil 2 live gehen wird, persönlich treffen könnt, ist der Stand von Scalable auf der Invest. Da sind wir so gegen 14 Uhr für mindestens eine Stunde für Austausch, Lob, Kritik, Geburtstagsglückwünsche für Christian. Was immer ihr an diesem Tag in Stuttgart da so vorhabt, kommt um 14 Uhr doch einfach mal bei der Invest und bei Scalable vorbei. Wir sind da, ihr hoffentlich auch. Und wie gesagt, gesund bleiben, investiert bleiben. Und nächste Woche auf jeden Fall, sowohl in Stuttgart, wenn es irgendwie geht, als auch dann ab 18 Uhr bei YouTube oder in eurem Podcast-Player mit dabei sein bei Teil 2 der Dividendenwochen von Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.